Also das neunte Kapitel vom Buch Josua, wo es um die Geschichte der Gibeoniter geht, wobei da zunächst mal die einleitenden Verse sind, die sagen, dass die meisten Kanaaniter, nachdem sie hören von der Eroberung von Jericho und von Ai, Angst bekommen und sich zusammenschließen, um gegen Israel zu kämpfen, und die Gibeoniter entschließen sich, eine andere Technik anzuwenden, dass sie nämlich sich stellen, als wären sie Leute, die von weit her kommen, verschlissene Kleider, alte Schuhe anziehen, verschimmeltes Brot mitnehmen, und als solche angeblich aus der Ferne kommenden Leute bitten sie dann, Josua mit ihnen einen Bund zu schließen. Und es ist dann wohl so irgendwie Volkesstimme da, die so ein bisschen skeptisch ist, ob die denn wirklich von so weit herkommen. Aber Josua nimmt sie an und schließt mit ihnen den Bund. Und einige Tage später stellt sich heraus, dass sie eben ja zu den Kanaanitern gehören und ganz nah wohnen. Und sie erklären eben ihr Tun dann damit, dass sie sagen, ja, wir wären ja sonst getötet worden und wollten uns halt retten. Und es endet dann damit, dass sie eben als Wasserträger und Holzfäller für das Heiligtum angestellt werden. Und also der ihnen geschworene Bund, trotz der List, die sie angewandt haben, gehalten wird. Man kann eigentlich diese Betonung, dass sie sagen, wir kommen von weit her, nur vor dem Hintergrund von Deuteronomium 20 verstehen, denn da geht es ja um den Fall des Kriegszuges, und da heißt es zunächst mal eben, wenn du gegen eine Stadt ziehst, sollst du ihr Frieden anbieten, und wenn sie den annimmt, dann werden eben die Einwohner als Fronarbeiter gebraucht, aber bleiben am Leben. Wenn die Stadt das Friedensangebot ablehnt, werden die Männer getötet, während die Frauen und Kinder am Leben bleiben können. Und danach heißt es dann eben, das gilt für alle fernen Städte, während bei den nahen Städten, womit eben die sieben kanaanitischen Völker gemeint sind, niemand am Leben gelassen werden soll. Und diejenigen, die damals dabei waren, wissen, wir haben uns damit beschäftigt, dass der Wortsinn eigentlich nahe liegt zu sagen, dass in jedem Fall die nahe sind, getötet werden, dass es für die überhaupt kein Friedensangebot gibt, sondern in jedem Fall eben die Vollstreckung des Bannes gilt, was auch anderen Texten im Deuteronomium entspricht. Aber wir haben dann gesehen, dass die rabbinische Auslegung eigentlich sehr konsequent sagt, dass die Pflicht, Frieden anzubieten, auch für die Nahen gilt. Und das werden wir auch gleich dann in der Auslegung sehen. Wenn das so selbstverständlich ist für die rabbinische Auslegung, bekommen sie natürlich ein Problem. Warum mussten die Gibeoniten dann behaupten, dass sie weit entfernt wohnen, wenn man ihnen ja hätte Frieden anbieten können? Also von daher, so im Dialog zu dem Kriegsrecht in Deuteronomium 20 und deren Auslegung ist eigentlich die Geschichte zu verstehen. Ja, hören wir uns erstmal wieder Josephus an. Als die Gabaoniter, die nahe bei Jerusalem wohnten, von dem Schicksal der Städte Jericho und Anna, so nennt Josephus Ai, hörten, fürchteten sie auch große Gefahr für sich selbst. Doch verschmähten sie es, den Jesus anzuflehen, da sie bei ihm doch nichts ausrichten zu können glaubten, weil er sich augenscheinlich die gänzliche Vernichtung der Kanaanäer vorgenommen hatte. Dagegen luden sie die Kepheriter und Kariatiarimiter, ihre Nachbarn, zum Abschluss eines Bündnisses ein, indem sie ihnen vorstellten, dass auch sie in derselben Gefahr schwebten. Als diese hiermit einverstanden waren, schickten sie Gesandte an Jesus ab, die sie unter ihren Mitbürgern als die zu diesem Dienste tauglichsten ermittelt hatten, und ließen ihm ein Bündnis antragen. Die Gesandten hielten es aber für gefährlich, sich als Kanaanäer zu bekennen, und glaubten besser zu fahren, wenn sie vorgäben, sie hätten mit den Kanaanäern nichts zu schaffen, sondern lebten weit von ihnen entfernt. Sie sagten also, sie seien zu ihm gekommen im Vertrauen auf seine Tugend und hätten eine mehrtägige Reise zurückgelegt, wofür ihre Kleider den Beweis erbrächten. Denn sie hätten diese bei der Abreise neu angezogen, doch seien sie über der langen Wanderung verschlissen. Sie hatten aber absichtlich zerrissene Kleider angelegt, um ihren Worten mehr Glauben zu verschaffen. So traten sie also in die Versammlung der Israeliten und erklärten, sie seien von den Gabaonitern und den nächsten Städten, die aber noch weit von da entfernt lägen, geschickt, um nach ihren väterlichen Gebräuchen mit ihnen Friede und Freundschaft zu schließen. Denn da sie wüssten, dass Gottes Freigebigkeit und Gnade ihnen das Land Kanaanäa geschenkt habe, so wünschten sie ihnen dazu viel Glück und begehrten sehr, von ihnen in die Zahl ihrer Bürger aufgenommen zu werden. Und indem sie so sprachen, wiesen sie auf die Kennzeichen ihrer langen Reise hin und baten die Hebräer, mit ihnen ein freundschaftliches Bündnis zu schließen. Jesus nun glaubte ihnen, dass sie keine Kanaanäer seien und schloss Freundschaft mit ihnen. Und auch der hohe Priester und die Ältesten schwuren ihnen, dass sie als Freunde und Bundesgenossen behandeln und nichts Feindliches gegen sie ersinnen wollten. Dieser eidlichen Versicherung trat auch das ganze Volk bei. Als jene nun durch List ihre Absicht erreicht hatten, kehrten sie zu den ihrigen zurück. Jesus erfuhr jedoch später, als er mit dem Heere in den gebirgigen Teil von Kanaanäa kam, dass die Gabaoniter nicht weit von Jerusalem wohnten und zu den Kanaanäern gehörten. Er beschied daher ihre Vorsteher zu sich und beschuldigte sie des Betruges. Diese aber gaben vor, sie hätten keine andere Möglichkeit ihrer Errettung gesehen und nur notgedrungen dazu ihre Zuflucht genommen. Jesus berief also den Hohepriester Eleazar und die Ältesten zusammen und legte ihnen die Sache zur Entscheidung vor. Diese waren der Meinung, man solle sie zu öffentlichen Diensten verwenden, den eidlich mit ihnen abgeschlossenen Vertrag aber dürfe man nicht verletzen. So fanden die Gabaoniter in der ihnen drohenden Gefahr Schutz und Hilfe. Also Josephus bringt eigentlich überhaupt nicht den gesetzlichen Hintergrund, und sagt einfach nur, sie hielten es für besser zu sagen, sie kämen von weit her, ohne genau zu erklären, warum eigentlich. Vielleicht, weil er auch nicht die halachischen Kenntnisse bei seiner nicht-jüdischen Leserschaft voraussetzt, dass sie diese Kriegsvorschriften kennen. Und von daher ist eigentlich die Argumentation, würde ich sagen, etwas hinkend, weil gar nicht klar ist, warum sie sich als weit Entfernte darstellen müssen. Und auch am Ende, wenn es heißt, man solle sie zu öffentlichen Diensten verwenden, klingt das ein bisschen freundlicher als von Holzfällern und Wasserträgern zu sprechen, würde ich sagen. Es klingt nach etwas ehrenhafter Betätigung. Also auch, wie wir es ja schon oft bei Josephus gemerkt haben, ich würde sagen, er schwächt einiges ab, was eben auch sozusagen spezifische Charakteristika eben des jüdischen, des halachischen Kontextes sind und erspart oder enthält das seinen Lesern auch vor. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Herr Müller.
Sprachen denn alle diese verschiedenen Völker, über die wir jetzt reden, die gleiche Sprache? Ich meine,
Muss man wohl von ausgehen, dass das Kanaanäische deren gemeinsame Sprache war, ja. Wo man natürlich dann fragen könnte, wenn jetzt behaupten, sie kämen von weit her, ob es dann nicht logischer gewesen wäre, dass sie eine andere Sprache sprechen, aber.
Ja, auch umgekehrt. Ich meine, der Joshua kam ja jetzt mit seiner Mannschaft aus einer 40-jährigen Wüstenwanderung mit relativ wenig Kontakten zu anderen Sprachen. Und in Ägypten haben sie ja auch nicht gerade Aramäisch gelernt oder ich weiß nicht, wahrscheinlich nur, entweder nur Aramäisch oder nur Hebräisch gesprochen. Das ist doch irgendwie eine unüberbrückbare Hindernis.
Also der biblische Text befasst sich überhaupt nicht mit dieser Frage.
Nein.
Sprachgeschichtlich könnte man sagen, also wenn wir eben annehmen, dass die Israeliten ja Hebräisch gesprochen, für Aramäisch ist es wohl zu früh, also es müsste schon Hebräisch sein, gesprochen haben. Das Kanaanäische ist auch eine semitische Sprache, die sind eng miteinander verwandt und Dann könnte man eigentlich annehmen, dass sie sich verständigen konnten, aber irgendwie scheint diese Frage die Midraschim nicht besonders interessiert zu haben. Man geht sozusagen davon aus, die konnten sich verständigen.
Also so ein Pidgin-Englisch.
Ja.
In etwa.
Hoffichbar. Die sind noch stumm geschaltet. Immer noch.
Jetzt aber nicht mehr.
Jetzt ist gut.
Okay, ja, also ich wollte darauf hinweisen, dass er ja für ein bestimmtes Publikum schreibt, nämlich ja für die Römer. Und das kann man feststellen an der Tatsache, dass er von Bundesgenossen spricht. Also das waren die im Römischen Reich, die Föderati, die sich hier andienen, ne? Also Freunde und Bundesgenossen. Also Bundesgenossen, Föderati, ich glaube, dass das weniger dem hebräischen Denken als dem römischen entspricht. Dann vielleicht eine Frage, wie kommt er dazu, jetzt schon von Hohepriester zu sprechen? Also die hat es doch erst sehr viel später gegeben. Ist das auch so eine, ja, was weiß ich, ja, eigentlich nicht historisch korrekte Bezeichnung da, oder?
Also nach der biblischen Erzählung wird ja im Buch Levitikus berichtet, wie Aaron als der erste Hohepriester eingesetzt wird und dann in Numeri, als der Tod Aarons berichtet wird, wird ja eben der älteste am Leben gebliebene Sohn Eleazar eingesetzt, das Amt seines Vaters zu erben. Wenn ich mich richtig erinnere, steht da wirklich im Hebräischen nicht wörtlich hoher Priester, aber es ist klar, dass das ein aus den anderen Priestern heraus ein gesalbter Priester ist. Und Eleazar kommt ja durchaus mehrfach im Buch Josua auch vor. Wobei ich glaube, hier an dieser Stelle hat Josephus ihn reingebracht, während er nicht in unserem Kapitel ausdrücklich erwähnt wird. Es ist vielleicht auch ein Gedanke, dass zum Bundesschwur vielleicht eben auch die Anwesenheit des hohen Priesters gehört, ihm noch ein bisschen mehr Autorität zu geben. Das wäre eine Möglichkeit.
Wobei ja auch ausdrücklich beschrieben ist, dass Eleazar die Kleidung seines Vaters Aaron übernommen hat, als er gestorben war.
Also, dass er dieselbe Stellung hat, ist völlig klar. Ich meine nur, mich zu erinnern, dass der Begriff Hohepriester in Levitikus nicht gebraucht wird,
Nee,
obwohl
das
klar
nicht.
ist, dass er eben herausgehoben ist gegenüber all den anderen Priestern. Das heißt halt manchmal, der Priester, der größer als seine Brüder ist, so wird es manchmal formuliert, noch nicht als voller Titel, aber es läuft darauf hinaus. Das heißt, die Logik ist eigentlich, dass in dem Moment, wo das Bundeszelt eingeweiht worden ist und der Opferkult beginnt, man ja auch einen hohen Priester braucht. Denn sonst wäre auch der Ritus in Levitikus 16 am Versöhnungstag nicht möglich, wenn es den nicht gäbe. Was historische Tatsache ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber so ist sozusagen das biblische Narrativ. Ja, dann können wir uns mal ansehen, wie denn nun die Gibeoniter in Talmud und Midrasch wegkommen. Wir hatten ja eigentlich schon einen anderen Fall, wo jemand, der eigentlich vernichtet werden sollte, am Leben geblieben ist, nämlich die Prostituierte Rahab mit ihrer ganzen Familie. Und da hatten wir in der großen Mehrheit der Texte gesehen, dass sie eigentlich positiv dargestellt wird als Konvertitin zum Judentum, zu deren Nachkommen unter anderem der Prophet Jeremia gehört, also eigentlich eine sehr positive Sicht, mit einer Ausnahme, die wir hatten, wo es auch hieß, solche Leute können auch schwer werden für Israel, wie man es an Jeremia eben sieht, der nur Drohprophetien hatte. Die Gibeoniter kommen ein bisschen anders weg. Also zunächst kommt nochmal eben das hatten wir auch schon, an den letzten Kapitel hatte ich das schon mal in der Fußnote gebracht, dieser Midrasch, der an drei verschiedenen Stellen in der talmudischen Literatur überliefert ist. Hier der Text aus dem palästinischen Talmud Shviit. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, drei Edikte schickte Josua in das Land Israel, bevor die Israeliten es betraten. Wer räumen will, räume. Wer Frieden schließen will, schließe Frieden. Wer Krieg führen will, führe Krieg. die Girgashiter räumten. Das wird eben daraus abgeleitet, dass das Volk der Girgashiter nur in der ersten Liste der sieben kanaanitischen Völker erscheint und nachher nicht mehr, dass sie also das Feld geräumt haben. Sie glaubten dem Heiligen, gepriesen sei er, und gingen nach Afrika, zitiert in Bezug auf die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer, also ich würde sagen, etwas weiter hergeholtes Zitat, bis ich kommen und euch nehmen werde in ein Land wie euer Land. Das ist Afrika. Und ich habe auch nicht begriffen, wieso sich daraus ergibt, dass das Afrika ist. Aber lassen wir es mal so. Die Gibeoniter schlossen Frieden, das haben wir ja eben wörtlich im Text stehen, am Anfang vom nächsten Kapitel, und dass die Einwohner Gibeons mit Israel Frieden geschlossen hatten. 31 Könige führten Krieg und fielen. Deren Liste werden wir dann im 12. Kapitel sehen, und da wird auch nochmal ausdrücklich gesagt werden, dass eben nur die Gibeoniter Frieden geschlossen haben und alle anderen Krieg geführt haben. Also da könnte man sagen, erscheinen sie vielleicht als die Weiseren, die eben wissen, wie sie sich retten können und auf den Krieg verzichten. Aber dann gibt es auch Texte, die weniger schmeichlerisch sind. Und zwar geht das jetzt hier aus dem halachischen Midrasch zu Numeri, wird verwiesen auf das Buch der Chronik, was in seinen ersten Kapiteln ja alle möglichen Stammbäume bringt und hier eben auch die Nachkommen Judas, die interessanterweise hier mit den Gibeonitern gleichgesetzt werden. Du findest, dass über die Gibeoniter gesagt wird und Jokim und die Leute Kosebas. Also es sind natürlich Personen, die nur an dieser Stelle in der Bibel erwähnt werden. Und da versucht man immer, irgendwas mit solchen Namen zu machen. Und eine Möglichkeit ist eben, zu versuchen, die sprachliche Wurzel dieser Namen zu finden. Und Jokim wird eben jetzt so erklärt, Josua hielt Kiem. Das ist dieselbe Wurzel, eben Q-U-M, hielt ihnen gegenüber den Eid. Und Kosei war, dass sie Josua anlogen, Kasvu, und sagten, deine Knechte kommen aus einem sehr weit entfernten Land, während sie doch aus dem Land Israel kamen. Und das ist ein Schluss vom Leichteren auf das Schwerere. Wenn schon die, die vernichtet werden müssen, dafür, dass sie sich Gott näherten, von Gott zu sich herangeholt wurden, wie viel mehr dann Israel, das die Tora erfüllt? Eine ähnliche Argumentation hatten wir auch schon bei Rahab, die eben auch zu denen gehört, die eigentlich vernichtet werden müssen, aber sich Gott nähert, das heißt hier in dem Kontext zum Judentum übertritt. Und dann hat eigentlich Israel auch noch viel mehr verdient, sich Gott nähern zu dürfen. Der Midrash Numeri Rabbah bezieht sich auf das, was im nächsten Kapitel geschieht, wo nämlich die Gibeoniten angegriffen werden von einer Koalition unter dem König von Jerusalem dafür, dass sie sich verbündet haben mit den Israeliten, und sie rufen Josua zu Hilfe. Also als die Gibeoniten sagten, komm schnell zu uns herauf, sagte Josua, für diese Gerim, und wir haben ja gesehen, man kann dieses Wort sowohl als Fremde als auch auf Konvertiten übersetzen oder verstehen, sollen wir die Gesamtheit bemühen. Das heißt, Josua will nicht seine ganze Armee hinschicken, um den Gibeonitern zu helfen. Da sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er, Josua, wenn du die Fernen in die Ferne schickst, wirst du schließlich auch die Nahen in die Ferne schicken. Geh und lerne, wo deine Pflanzung herkommt, nicht von den Gerim, wie es heißt, und es wurden Josef geboren, die ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On gebar, Manasse und Ephraim. Und es steht geschrieben, und für den Stamm Ephraim, Hoshea bin Nun, wo es dann ein paar Verse später heißt, und er wurde umbenannt in Josua bin Nun. Also Josua ist aus dem Stamm Ephraim, einer der Söhne Josefs, und der ist eben auch nicht gerade jüdischer Geburt sozusagen, denn die Mutter ist die Ägypterin Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Also sozusagen den Makel, in Anführungsstrichen, den Josua selber hat, dass er in seiner Ahnenreihe eben Fremde bzw. Konvertiten hat, braucht er von daher den Gibeoniten nicht vorzuwerfen. Ja, und dann haben wir noch einen sehr unfreundlichen Text über die Gibeoniter, die nämlich auch Chiviter sind, wie wir aus Vers 7 lernen. Und der Israelit sagte zu dem Chiviter: Waren die Gibeoniter denn Chiviter? Denn in 2 Samuel 21,2 werden sie als Amoriter bezeichnet, ein anderes kanaanäisches Volk. Vielmehr taten sie die Tat eines Chiviters, die Tat einer Schlange. Das funktioniert nicht im Hebräischen, nur im Aramäischen, wo Schlange im Aramäischen nämlich Chivya heißt. Die Schlange sagt, also die Schlange im Paradies: Ich weiß, dass der Heilige gepriesen sei, er gesagt hat, denn an dem Tag, an dem du davon essen wirst, wirst du sterben. Aber ich werde gehen und sie betrügen, sie werden essen und bestraft werden, und ich selbst werde das Land erben. Denn die Schlange betrügt sie, weil sie eben sagt, sie werden nicht sterben. So taten diese, die Gibeoniter. Sie sagten: Wir wissen, dass der Heilige gepriesen sei, er zu Israel gesagt hat, du sollst mit dem Bann belegen die Hethiter. Und geschrieben steht, schließ mit ihnen keinen Bund. Wir gehen und betrügen sie, und sie schließen mit uns einen Bund, wie sie sich auch entscheiden. Wenn sie uns töten, übertreten sie ihren Eid. Wenn sie uns am Leben lassen, übertreten sie den Befehl Gottes. In jedem Fall werden sie bestraft werden und wir das Land erben. Daher sagte Josua, als er das sah, zu ihnen: Warum habt ihr uns betrogen? Jetzt seid ihr verflucht. Josua sagte zu ihnen: Ihr habt die Tat einer Schlange getan, nehmt den Lohn einer Schlange. Und da ist im Grunde genommen sozusagen die sprachliche Brücke, mit der das gemacht wird, weil nämlich Josua am Ende des Kapitels zu den Gibeonitern sagt, dass sie verflucht sind. Und das ist ja das, was Gott auch zu der Schlange sagt. Und da, man auf diesen Hintergrund baut sich diese ganze Parallele auf. Also wir haben hier einerseits Leute, die eben dazugekommen sind, aber wir haben halt auch das Problem, dass sie im Gegensatz zu Rahab die Israeliten über ihre wahre Identität betrogen haben. Und um zu sehen, dass diesen Unterschied zwischen Rahab, die eben eher hoch gelobt wird, und den Gibeonitern, die nicht ganz so koscher sind, könnte man vielleicht sagen, dass das nicht nur die rabbinische Tradition ist, sondern auch die christliche Tradition bei Origenes übernommen hat. Auch Origenes hält nicht wahnsinnig viel von den Gibeonitern, wie wir gleich sehen werden. Viele Unterschiede also warten zwischen denen, die zum Heil kommen, angegeben. Daher meine ich, dass nun auch die Gibeoniter, deren Geschichte vorgelesen worden ist, ein kleiner Teil derer sind, die gerettet werden sollen. Allerdings so, dass sie nicht gerettet werden, ohne dass ihnen ein bestimmtes Mal eingebrannt wird. Du siehst ja, wie sie dazu verurteilt werden, Holzfäller oder Wasserträger zu werden, im Gehorsam gegenüber dem Volk und für den Dienst am Altar Gottes, weil sie mit List und Schleue zu den Söhnen Israels gekommen sind, indem sie sich in Lumpen und alte Schuhe kleideten und als Nahrung altes Brot mit sich trugen. Diese kommen also zu Jesus mit allen ihren alten Sachen und erbitten von ihm nur dies: gerettet zu werden. In deren Bild scheint mir auf Folgendes hingewiesen zu werden. Es gibt manche Leute in der Kirche, die zwar gläubig sind und Vertrauen auf Gott haben und allen göttlichen Geboten zustimmen, die sich auch den Dienern Gottes gegenüber ehrfürchtig verhalten und ihnen zu dienen wünschen, aber auch zur Ausschmückung der Kirche bzw. zum Dienst an ihr hinreichend willig und bereit sind, in ihren Taten jedoch und in ihrem persönlichen Lebenswandel ziemlich unanständig und in Laster verstrickt sind und den alten Menschen mit seinen Taten ganz und gar nicht ablegen, sondern verstrickt in ihre alten Laster und Unanständigkeiten, ebenso wie diese mit Lumpen und alten Schuhen bekleidet, abgesehen davon, dass sie an Gott glauben und den Dienern Gottes bzw. dem Kult der Kirche gegenüber unterwürfig fromm erscheinen, nichts an Verbesserung oder Erneuerung in ihren Verhaltensweisen erkennen lassen. Diesen also gewährt unser Herr Jesus zwar das Heil, doch in gewisser Weise entgeht selbst ihr Heil nicht dem Mahl der Schande. Es ist freilich zu beachten, dass die Heretiker, wenn sie diese Stelle lesen, einen falschen Vorwurf zu erheben pflegen, sie, die das Alte Testament nicht anerkennen und sagen, also vermutlich ist ja hauptsächlich Markion gemeint, im 2. Jahrhundert, der ja versuchen wollte, dass die hebräische Bibel aus dem christlichen Kontext Kanon herauszunehmen. Also die sagen: Sieh nur, wie Jesus, der Sohn Nuns, keinerlei Menschlichkeit besaß, so dass er den Menschen, die bittflehend zu ihm gekommen waren, zugleich damit, dass er ihnen das Heil zugestand, das Mal der Schande und das Joch der Sklaverei auferlegte. Wenn das eine Seele hört, die in den göttlichen Schriften weniger bewandert ist, kann sie unmittelbar geschwächt und gefährdet werden, sodass sie vom katholischen Glauben abfällt. Katholisch natürlich nicht hier in konfessionellem Sinne, sondern als den allgemein von der Kirche anerkannten Glauben. Weil solche Seelen deren Schliche nicht durchschauen. Jesus hat nämlich exakt nach dem Maß ihres Glaubens das Urteil gegen sie gefällt. Außerdem aber wurde die Dirne Rahab, die mit ungebrochenem Vertrauen zusammen mit ihrem ganzen Haus zum Glauben kam und die israelitischen Kundschafter mit höchster Ehrerbietung aufnahm, vollkommen in die Gemeinschaft und in das Bündnis mit dem Volk aufgenommen. Und über sie steht geschrieben, dass sie den Söhnen Israels beigesellt wurde bis zum heutigen Tag. Wie aber konnten diejenigen, die nicht so sehr die Gemeinschaft mit dem israelitischen Stamm schätzten, als vielmehr von der Angst vor ihrem eigenen Untergang in Schrecken versetzt wurden und mit Schleue und Täuschung an Jesus herantraten, die Freiheit des Lebens und die Teilhabe am Reich durch sklavische Listen erwerben? Willst du schließlich wissen, dass ihnen von Jesus eine Bedingung gestellt wurde, die der Unwürdigkeit ihrer Gesinnung entsprach? Sie selbst sagen, wir haben gehört, welch große Dinge der Herr an euch getan hat, im Roten Meer und in der Wüste. Und obwohl sie dies sagten und bekannten, von den göttlichen Wundertaten gehört zu haben und zu wissen, taten sie dennoch nichts, was des Glaubens, nichts, was der Bewunderung für so große Machttaten würdig gewesen wäre. Und weil Jesus daher ihr begrenztes und mickriges Engagement im Glauben sieht, bewahrt er ihnen gegenüber eine äußerst gerechte Zurückhaltung, sodass sie das Heil verdienten, weil sie etwas, wenn auch wenig, zum Glauben beigetragen haben und gleichwohl den höchsten Anteil am Reich bzw. an der Freiheit deshalb nicht erlangten, weil ihr Glaube nicht durch das Hinzukommen von Werken geadelt wurde, da hier der Apostel Jakobus verkündet, dass ein Glaube ohne Werke für tot gehalten wird. Ja, soweit die rabbinische Tradition und Origenes zu den Gibeonitern. Gibt es dazu Nachfragen, Anmerkungen?
Naja, wir können ja mal davon ausgehen, dass von allen diesen kanaanäischen Völkern auch kein Schriftbeleg über diese Art von Eroberung vorliegt. Ist das richtig?
Ja. Und worauf wollen Sie damit hinaus, dass wenn...
Dass es eine wunderschöne Legende ist.
Aber wie wir sehen werden, die hat die Ausleger intensiv beschäftigt, wie man mit diesen Leuten umgehen soll.
Ja, aber es ändert nichts daran.
Naja,
wundert,
ja.
Weil uns würde natürlich auch mal interessieren, oder mal, wie dieser Friedensvertrag, der ja dann auch angenommen wurde, wie der eigentlich formuliert ist. Heißt das, dass sie dann gleichzeitig sich dem Gott nähern oder dem Gott, also Hashem, unterwerfen? Das heißt also konvertieren.
Im biblischen Text geht es überhaupt nicht um Gott, könnte man sagen. Da wird gar nicht gesagt, ob sie den Gott Israels anerkennen, sondern in unserem Kapitel ist es so, dass Josua sie ja nachher einsetzt, dass sie Holzträger und Wasserholer sein sollen. Und das schafft ein Problem zu dem, was in Deuteronomium 20 über die, die Frieden geschlossen, also im Grunde sich unterworfen haben, gesagt wird, dass sie nämlich Frondienst machen sollen. Das ist nicht exakt dasselbe. Und das werden wir gleich bei den mittelalterlichen Auslegern sehen, die versuchen nämlich auch damit zur Rande zu kommen, wieso das nicht exakt dieselben Begriffe in Deuteronomium 20 und in Josua 9 sind, die für die Arten der Dienste benutzt werden. Frau Fichtbauer.
Ja, zu dem, was Herr Müller eben sagte. Ja, das ist für mich auch nicht Geschichte, sondern Geschichtstheologie oder Geschichtspolitik, aber lieber Theologie. Ja, ein von der Theologie ausgehendes Geschichtsbild, aber nicht eben Historie, wie man das als Wissenschaftler ansieht. Ja, das würde ich dazu sagen.
Ja, und da ist, wenn man das nämlich theologisch sieht, ist wirklich das Kapitel über die Gibeoniter zusammen mit der Geschichte von Rahab, ist das nämlich eine theologische Aufweichung des Banns. Denn der Bann sagt ja, es darf niemand übrig bleiben. Und sowohl bei Rahab, und hier ist es noch viel schlimmer in Anführungsstrichen, vier ganze Städte, die übrig bleiben und weiter unter den Israeliten leben dürfen. Also wenn später die rabbinische Tradition versucht, den Bann zu mildern, hat sie im Grunde genommen schon Anhaltspunkt im biblischen Text selber, der ganz normal sagt, das ist halt so passiert und es gibt von Anfang an Leute, die angenommen wurden und offensichtlich hat man da kein Problem damit gehabt, dass die eigentlich hätten getötet werden müssen. Herr Smith. Sie sind noch stumm
Ja,
geschaltet.
dann dachten Sie also, was ich letztes Mal mal gesagt habe, wie Abraham. Oder? Kann das dann sein? Abraham, die auch sagte, wenn es 7, 10 Gerechten gibt, ja, dann rette ich die Stadt, hat Gott dann gesagt. Oder? Hat er doch mal plädiert. Oder stimmt
Ist
das
auch ein
eben?
Versuch, ich meine, im Fall von Sodom und Gomorra scheitert er, weil es eben nicht mal 10 Gerechte gibt, aber es ist auch ein Versuch zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, eine sündige Stadt nicht zu vernichten, wenn unter ihren Einwohnern nur 10 sind, die Gerechte sind. Das, wo man auch sagen könnte, was helfen die 10 Gerechte, wenn wir wissen nicht, wie groß die Stadt war, vielleicht Tausende nicht Gerechte waren. Ne?
Ja, das bleibt natürlich doch die Frage. Ich dachte nur laut. Also. Danke.
Ja, dann gehen wir weiter zu Vers 4, der ein kleines Wort hat, das die Aufmerksamkeit der Exegeten an sich gezogen hat. Nämlich heißt es über die Gibeoniter und auch sie handelten mit List. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das auch her? Wer hat denn noch mit List gehandelt? Und da fängt man jetzt zu suchen. Und Rashi ist derjenige, der eigentlich am weitesten entfernt hingeht. Er sagt nämlich, wie die Söhne Jakobs mit List handelten an Chamor, dem Vater Sichems, der Chiviter war, und die Einwohner Gibeons gehörten zu den Chivitern. Es war die auch sehr schwierige Geschichte in Genesis 34, wo Dina, die Tochter Jakobs, als Jakob aus Aramnaharaim zurückkommt mit seiner ganzen Familie und bei Sichem lagert, als seine Tochter Dina eben hinausgeht, das heißt, um die Töchter der Kanaaniter zu sehen, aber wer sie sieht, ist Sichem, der sie nimmt und vergewaltigt, sich danach dann aber in sie verliebt und sie heiraten möchte. Und während Jakob sich ziemlich zurückhält in dieser Geschichte und seine auch eigentlich wörtlich heißt, er schwieg und wartete, bis seine Söhne kamen, entscheiden die Söhne sich, dass für die Vergewaltigung ihrer Tochter Rache genommen, ihrer Schwester Rache genommen werden muss und es wird eben auch ausdrücklich gesagt, dass sie das mit List getan haben, weil sie nämlich den Sichem und Chamor sagen, wir sind bereit, unsere Schwester euch zu geben, wenn ihr euch alle beschneiden lässt, also die ganze Stadtbevölkerung. Und damit eben sagen, also das ist unser Brauch und wir verheiraten uns halt nur mit Beschnittenen. Ja, aber sie meinen das nicht ehrlich, sondern sie wollen eben. Die ganze Stadt lässt sich dann tatsächlich beschneiden und natürlich bei erwachsenen Männern, die sind danach ziemlich geschwächt. Und am dritten Tag, wo man normalerweise sagt, dass das Wundfieber dann gekommen ist, greifen die Söhne Jakobs und hervorgehoben werden besonders Simeon und Levi die Stadt an und töten alle. Das war von vornherein ihre Absicht. Also sie hatten nicht die ehrliche Absicht, die aufzunehmen und wirklich Dina den sich heiraten zu lassen. Also, und das ist durchaus auch im biblischen Text mit einiger Kritik gesehen. Und manche sagen auch, dass als später Jakob den Segen über seine Söhne spricht auf dem Totenbett, sagt er ja über Simeon und Levi, die eben die beiden Hauptanführer bei der Tötung der Einwohner von Sichem waren, dass er nichts mit ihnen zu tun haben will und ihr Zorn verflucht sein soll. Er verflucht sie nicht selber, aber ihren Zorn. Und wie kommt Rashi darauf, die Sachen miteinander zu verbinden? Weil eben sowohl von Chamor, dem Vater Sichems, gesagt wird, dass er Chivita war in Genesis 34, als auch in unserem Kapitel, dass die Einwohner Gibeons Chivita waren. Und weil ansonsten die Chiviter nicht weiter vorkommen, wird ja also die Parallele gezogen, dass im Grunde genommen für die List der Söhne Jakobs hier mit der List der Gibeoniter Rache genommen wird. Das ist eigentlich theologisch auch eine sehr interessante Konzeption, denn sie sagt letztlich, dass die Söhne Jakobs nicht bereit waren, wirklich sich zu verheiraten mit den Sichemiten, sondern das nur so getan haben, war eigentlich nicht in Ordnung. Und die Retourkutsche, die sie dafür bekommen, ist, dass sie jetzt die Einwohner Gibeons und der drei Schwesterstädte, die dazugehören, aufnehmen müssen. Und wenn man sagen könnte, okay, das ist vielleicht so eine etwas weitgehende Auslegung von einem mittelalterlichen Ausleger, so hat durchaus auch der moderne Exeget Jaja Sakowitsch diesen Gedanken aufgegriffen und er stellt das noch ein bisschen systematischer dar, wie man wirklich diese beiden Erzählungen vergleichen kann. Er schreibt da nämlich zu, möglicherweise wird das Versagen Israels in der Angelegenheit der Gibeoniter als Strafe für Israel für eine alte Sünde dargestellt, für das Vorgehen der Söhne Jakobs gegen Sichem in Genesis 34. Denn die Gibeoniter zählen zu den Chivitern und ebenso die Sichemiten. Sichem, der Sohn Chamors, der Chiviter. Zwischen beiden Erzählungen zeigt sich ein spiegelbildliches Verhältnis. Erstens, in Genesis 34 begeht Sichem, der Sohn Chamors, der Chiviter, eine Gewalttat, Vergewaltigung, die eine Reaktion Jakobs und seiner Söhne verlangt. Josua 9 gehen Gewalttaten der Kinder Israels voran, die Eroberung von Jericho und von Ai. Zweitens, zweimal wird in Genesis 34 das Hören erwähnt. Das Hören Jakobs, der schweigt, der es vorzog zu schweigen und nicht reagierte, und das Hören seiner Söhne, die allerdings reagieren werden mit einer Gewalttat. In Josua 9 lesen wir anfangs vom Hören der ganzen Bevölkerung des Landes, die sich versammelt, um gegen Israel zu kämpfen, und im weiteren Verlauf vom Hören der Gibeoniter, die es vorziehen, mit List zu handeln. Drittens, die List der Söhne Jakobs bringt die Vernichtung der Stadt Sichem mit ihren Einwohnern mit sich. Die List der Gibeoniten dagegen führt zu ihrer Rettung aus der Hand der Kinder Israels. Also so wird die eine Auslegung von auch auf die Geschichte in Genesis 34 hin. Wer nichts davon hält, ist Radak, weil er sagt nämlich, es gibt eine homiletische Interpretation auf die Söhne Jakobs hin, die List anwandten, wie es heißt, es antworteten die Söhne Jakobs Sichem und seinem Vater Chamor mit Betrug und sprachen, und sie waren Chivit. Also wenn er das homiletische Interpretation, also Drasch auf Hebräisch nennt, das heißt, es ist im Grunde genommen eine theologische Botschaft, aber nicht etwas, was man wirklich am Worttext festmachen kann. Wo man gegen argumentieren könnte mit all den wörtlichen Parallelen, die Sakowitsch dazu bringt. Aber jedenfalls, Radak hält nicht viel von dieser Interpretation und will eben einen wirklichen Perusch, eine wörtliche Auslegung. Wörtlich auszulegen ist auch auf die Leute Jerichos und Ais. Könnte man sagen, liegt nahe, denn die wurden ja gerade in den Kapiteln vorher erwähnt. Aber jetzt ist die Frage, welche List haben die Leute von Jericho und Ai angewandt? Und das ist jetzt schon ein bisschen schwierig, würde ich sagen, nachzuweisen. Denn sie handelten an den Kindern Israels, sich zu schützen, wie es heißt, und Jericho war geschlossen und verschlossen, oder mit ihnen zu kämpfen, wie Ai. Und so handelten sie, die Gibeoniter, auch. Das heißt, das Gemeinsame von allen ist Handeln, was aber auch als Verb bei Jericho und Ai gar nicht vorkommt. Und so handelten die Gibeoniter auch, aber sie kamen mit List zu ihnen, um mit ihnen Frieden zu schließen. Und außerdem ist auch auszulegen auf die List Israels entsprechend den Gedanken der Chiviter, denn sie dachten, dass Israel Jericho und Ai mit List geschlagen hatte, dass sie zu ihnen schickten, Frieden zu schließen, damit sie sich nicht vor ihnen hüten, und danach schlugen sie sie. Und sie kamen zu ihnen mit List, obwohl sie selber wussten, dass sie ihnen schließlich ihre List aufdecken würden. Sie dachten, nachdem sie einen Bund mit uns schließen, werden sie den Bund nicht brechen, obwohl sie ihnen nachher ihre List enthüllen werden. Ralbak hat noch einen anderen Vorschlag. Weiter wurde erwähnt, dass als alle Könige jenseits des Jordan hörten, was Josua und Israel an Jericho und Ai getan hatten, sie es klug anstellten, das ist eine Formulierung, die nicht im biblischen Text steht, und den Rat fassten, sich miteinander zu verbinden, damit die einen den anderen helfen und sie nicht einer nach dem anderen besiegt werden, wie der Sieg über Jericho und über Ai kam, weil sie allein waren. Und dies war der Rat, den diese Könige fassten und es damit klug anstellten. Und dazu wird erwähnt, dass die Einwohner Gibeons, als sie dies hörten, auch sie mit List handelten, einen Rat zu fassen, dass sie keinen Schaden wegen der Kinder Israels treffe. Und daher heißt es auch sie, denn die ersten taten, was sie taten, einen Rat zu fassen dahingehend, dass Israel sie nicht mit dem Bann belegen werde. Und diese fassten einen anderen Rat und handelten mit List, wie es erwähnt wird. Ja, soweit also die Auslegung, die dieses kleine Wörtchen auch, das im Hebräischen sogar nur zwei Buchstaben hat, sich nachgezogen hat. Sind da Nachfragen, Anmerkungen? Herr Schobes.
Ich hatte das beim Lesen des Textes einfach ganz plump nur auf die Stadt Ai bezogen. Das auch.
Aber wenn Sie es auf Ei beziehen, könnte man dann vielleicht sagen, auf die Liste der Israeliten, die Ei ja im
Genau.
Grunde mit anderen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und vielleicht sogar die eigentlich am naheliegendsten, könnte man sagen. Aber wie man sieht, versuchen die Ausleger alle möglichen noch weiteren Lösungen zu finden. Aber es ist sicher eine legitime Interpretation, dass auf die List an den Bewohnern von Ai zu interpretieren.
Nun ja, der Friedensvertrag, der ja grundsätzlich von Josua vorgeschlagen wurde, mit den sogenannten drei Edikten, das ist doch wohl eine der größten Listen, weil der Friedensvertrag, das Angebot, ist doch nichts anderes als die Aufforderung zur totalen Kapitulation.
Das kommt so ein bisschen auch gleich in den, bei den mittelalterlichen Auslegern übersehen werden, dass zumindest, also nicht, die meinen nicht, dass Josua das so gemeint hat, aber dass zumindest die Gibeoniter das so
Ja,
verstanden haben.
ja.
Weil die Gibeoniter nämlich einerseits wissen, Josua hat diese Edikte geschickt, aber andererseits sind Jericho und Ai ja vernichtet worden, also irgendwas kann da nicht stimmen. Denn sie hätten ja das Friedensangebot annehmen können.
Da war ja der Israel Finkelstein auch ein bisschen anderer Meinung.
Ja, zu Finkelstein kommen wir ja noch, wenn wir die moderne Auslegung.
Ja. Weil hier ist ja doch, wenn ich das richtig verstehe, der eigentliche Kern ist doch die Identitätsstiftung des Volkes. Das heißt also, dass immer wieder die Stärke des Volkes beziehungsweise die Unterstützung durch Hashem in jedem Falle, dass eben der Zusammenhalt, die Einheit des Volkes gebildet und gestählt werden muss.
Das spielt sicher auch eine Rolle und es ist auch, um das Buch Josua ist in der Hinsicht auch die große Ausnahme in den prophetischen Büchern, wie es in der jüdischen Tradition heißt, dass hier eigentlich abgesehen von Achan, den wir beim letzten Mal hatten, es keinen Israeliten gibt, der irgendwas falsch macht und die Tora nicht einhält. Alle tun gehorsam, was ihnen gesagt wird, was teilweise ziemlich blutig ist, aber sie tun das, was Gottes Gebot ist. Wenn wir weitergehen ins Buch der Richter, werden wir sehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. In dem Sinne sind es auch zwei Bücher, die wirklich einander entgegengesetzt sind, wo wir eigentlich nur davon hören, wenn die Israeliten nicht tun, was sie tun sollen. Ja. Und in dem Sinne kann man durchaus sagen, dass das Buch Josua eben zeigen will, wie das Volk Israel, wenn es die Tora hält und nach dem Befehl Gottes geht, wie es dann auch siegreich ist. Ja, ich denke, dann können wir zu den Problemen gehen, mit denen die mittelalterlichen Ausleger sich auseinandersetzen, nämlich den Unterschied zwischen Friedensschluss und Bundesschluss. Also den Friedensschluss, den haben wir eben in Deuteronomium 20 und der Friedensschluss ist eben nicht das, was wir unter Frieden verstehen, sondern ein Befrieden bzw. Unterwerfen. Also die Leute bleiben am Leben, aber sie sind bestenfalls Bürger zweiter Klasse, sie müssen Frondienst leisten. Das ist was als Friedensschluss. Da wird einfach die Wurzel Shalom wird für diese Form der Unterwerfung benutzt. Während die Gibeoniten, wenn man den Text genau liest, eben nicht kommen, um Frieden zu schließen, sondern um einen Bund zu schließen. Und das geht nochmal in Bezug auf andere Texte im Deuteronomium, wo eben verboten wird, einen Bund mit den Kanaanitern zu schließen. Und das sind jetzt sozusagen die Dinge, wo die mittelalterlichen Ausleger hin und her lavieren, um das hinzubekommen. Und jetzt zunächst mal ein halachischer Text von Maimonides, der ja in seinem Kompendium der Halacha in der Mishneh Torah darauf eingeht. Und das ist also wirklich eine Zusammenfassung, wo es konkret um die Vorschriften jeweils gehen soll. Und das ist im letzten Buch der Mishneh Torah, die Vorschriften für Könige und ihre Kriege. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass er damit die Mishneh Torah abschließt, denn das waren alles Vorschriften, die zur Zeit des Maimonides natürlich nicht relevant waren. Denn die gelten für eine Zeit, wo es eine jüdische Unabhängigkeit und einen König gibt und dann die Kriege eben nach Vorstellung der Halacha geführt werden sollen. Und es ist erst in moderner Zeit, seit es den Staat Israel gibt, dass man aktualisierend auf Maimonides zurückgreift. Denn in allen späteren Zusammenfassungen der Halacha hat man sich gar nicht mehr damit befasst, weil es sozusagen nichts Relevantes war. Und von daher ist er sozusagen dann die Quelle, auf die man zurückgreift. Ja, wie sieht Maimonides das? Also er fängt erstmal mit Deuteronomium 20 an. Man führt gegen keinen Menschen auf der Welt Krieg, bevor man ihn nicht zum Frieden aufgerufen hat. Ob bei einem erlaubten Krieg oder einem gebotenen Krieg. Da stehen diese Unterscheidung gibt es schon im Talmud. Und der gebotene Krieg wird normalerweise eben als der Krieg Josuas verstanden und der Krieg gegen die kanaanitischen Völker. Und das ist eben, wo Maimonides automatisch das übernimmt, was die rabbinische Tradition vorher getan hat, zu sagen, was am Anfang von Deuteronomium 20 über das Friedensangebot gesagt wird, gilt sowohl für die entfernten als auch für die nahen Städte. Es gibt für beide die grundsätzliche Möglichkeit, in Frieden im Sinne eines Unterwerfungsfriedens zu bekommen. Also, wie es heißt, eben in Deuteronomium 20,10, wenn du dich einer Stadt näherst, sie zu bekämpfen, rufe sie zum Frieden auf. Wenn sie den Frieden annehmen und die sieben Gebote, die den Kindern Noachs befohlen sind, auf sich nehmen, wird von ihnen keine Seele getötet. Und sie werden Fronarbeiter, wie es heißt, sie sollen dir Fronarbeiter sein und sich dir verknechten. Wenn sie die Fronarbeit auf sich genommen haben, aber nicht die Knechtschaft, aber nicht den Frondienst, hört man nicht auf sie, bis sie beides auf sich nehmen. Und die Knechtschaft, die sie auf sich nehmen, bedeutet, dass sie verachtet sind und in niedrigem Stand und ihr Haupt nicht in Israel erheben, sondern unter ihrer Hand unterworfen sind. Und sie werden zu nichts, das heißt zu keinem Amt, in der Welt über Israel ernannt. Und der Frondienst, den sie auf sich nehmen, bedeutet, dass sie zur Arbeit für den König mit ihrem Körper und mit ihrem Vermögen bereit sind. Wie der Bau der Mauern, die Verstärkung der Festungen, der Bau eines Palastes für den König und ähnliches. Wie es heißt, und dies ist die Angelegenheit des Frondienstes, immer auch dasselbe Wort, das hier benutzt wird, den König Salomo erhob, um das Haus des Herrn, sein Haus, den Milo, die Mauer Jerusalems und alle Vorratsstädte, die Salomo gehörten, zu bauen. Alles Volk, das von den Amoritern übrig geblieben war, erhob Salomo zum Frondienst bis auf den heutigen Tag. Und von den Kindern Israels gab Salomo keinen zum Frondienst, sondern sie sind Kriegsleute und seine Obersten und Adjutanten, seine Streitwagenlenker und Reiter. Also hier haben wir schon eine Erweiterung. Wir haben einerseits eben, was wörtlich im Deuteronomium steht, dass sie Fronarbeiter sein sollen und sich verknechten sollen. Und dann wird das eben keineswegs als vielleicht ein doppelter Ausdruck für dasselbe verstanden, sondern Maimonides definiert genau, was Fronarbeit und was Knechtschaft ist. Aber er bringt eben auch dazu, was im biblischen Text keineswegs gesagt wird, dass sie nämlich die 7 Gebote, die den Kindern Noahs befohlen sind, auf sich nehmen sollen. Und da ist immer das Wichtigste, keinen Götzendienst zu tun. Das heißt, was den biblischen Text eigentlich überhaupt nicht interessiert, wie wir gerade schon gesehen haben, an welchen Gott die glauben, wird in der rabbinischen Tradition ja zu einer zusätzlichen Pflicht. Das ist de facto also nicht sozusagen Konversion im engen Sinne zum Judentum, aber eben den Verzicht auf Götzendienst bedeutet. Also damit fasst Maimonides zusammen, was eben die anerkannte Lehre im Talmud ist, und er macht dann weiter. Und es ist verboten, sie beim Bundesschluss anzulügen oder sie zu täuschen, nachdem sie den Frieden angenommen und die 7 Gebote auf sich genommen haben. Und wenn sie den Frieden nicht angenommen haben oder ihn angenommen haben, aber nicht die 7 Gebote auf sich genommen haben, führt man gegen sie Krieg und tötet alle erwachsenen Männlichen und nimmt ihr ganzes Vermögen und ihre Kinder als Beute und tötet keine Frau und keine Minderjährigen, wie es heißt, und die Frauen und die Kinder. Das sind die männlichen Kinder, weil also die weiblichen Kinder sind der Begriff Frauen inbegriffen. Für welchen Fall gilt dies im erlaubten Krieg, der mit den übrigen Völkern geführt wird? Aber die 7 Völker und Amalek, die den Frieden nicht angenommen haben, von ihnen lässt man keine Seele übrig, wie es heißt, so tut mit allen Städten, die sehr weit von euch entfernt sind. Nur aus den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbbesitz gegeben hat, lass keine Seele am Leben. Und woher lernen wir, dass die Stelle nur von denen spricht, die den Frieden nicht angenommen haben? Das ist nämlich genau das, was dem Wortsinn zu widersprechen scheint, dass es eben keine Friedensmöglichkeit mit den Kanaanitern gibt. Wie es heißt, es gab keine Stadt, die den Frieden mit den Kindern Israels annahm, außer den Hivitern, den Einwohnern Gibeons. Alle nahmen sie in Krieg, denn es kam vom Herrn, ihr Herz zum Krieg gegen Israel zu verhärten, damit der Bann an ihnen vollstreckt werde. Daraus ergibt sich, dass sie ihnen Friedensangebote sandten und sie diese nicht annahmen. Das ist also der Rückschluss daraus, dass es heißt, nur die Gibeoniter haben den Frieden angenommen. Daraus wird geschlossen, dass er allen angeboten worden sein muss. Und dann zitiert Maimonides nochmal die 3 Edikte Josuas. 3 Schreiben sandte Josua, bevor er das Land betrat. Als erstes sandte er ihnen, wer fliehen will, der fliehe. Dann sandte er noch einmal, wer Frieden annehmen will, der nehme Frieden an. Dann sandte er noch einmal, wer Krieg führen will, führe Krieg. Wenn das so ist, warum benutzten die Einwohner Gibeons eine List? Das heißt, wenn wir ja gerade gehört haben, das Friedensangebot gilt auch für die 7 Völker, zu denen die Gibeoniter gehören, dann hätten sie ja gar nicht lange sagen müssen, wir kommen von weit her. Weil er ihnen zusammen mit allen gesandt hatte und sie es nicht angenommen hatten. Also sozusagen alle als Gemeinschaft. Und sie kannten das Recht Israels nicht und dachten, dass sie ihnen nicht wieder Frieden anbieten würden. Und warum war die Sache schwer für die Fürsten und sie sahen, dass es richtig wäre, sie mit dem Schwert zu erschlagen, wäre nicht der Schwur gewesen? Weil sie einen Bund mit ihnen geschlossen haben, eben nicht Frieden, sondern Bund. Während es doch heißt in Deuteronomium 7, schließ keinen Bund mit ihnen. Und von Rechts wegen hätten sie Fronknechte werden müssen. Aber da sie ihnen im Irrtum einen Schwur geleistet hatten, hätten sie sie von Rechts wegen dafür töten sollen, dass sie sie irregeführt hatten, wenn dies nicht eine Entweihung des Gottesnamens gewesen wäre. Also hier kommt jetzt auch die Erklärung, wenn man eben mit ihnen einen Bund geschlossen hat und nicht Frieden, deswegen sind sie jetzt nicht Fronknechte, wie es in Deuteronomium 20 vorgesehen wird, sondern als Strafe dafür, dass sie die List angewandt haben, werden sie zu Holzfällern und Wasserträgern gemacht. Ja, vielleicht hier mal einen kurzen Einschnitt, das ist sehr komprimiert und ziemlich kompliziert. Von daher, wenn da noch Nachfragen sind, bevor wir zu Radak gehen. Herr Schobes.
Ab wann ist denn ein Dienst eines Untergebenen ein Frondienst? Ich meine, Holzhacken ist auch nicht ganz einfach.
Also Maimonides definiert es hier eben so, dass es Arbeit für den König mit ihrem Körper und mit ihrem Vermögen zu richten. Dass man sozusagen sowohl Steuern zahlen muss, als auch mit eigener Hände Kraft helfen muss beim Bau der Mauern zum Beispiel. Also das ist nicht unbedingt das, was man heute vielleicht landläufig unter Frondienst verstehen würde. Das muss nicht sozusagen als Sklaven zusammengeschlagen werden heißen, notwendigerweise, sondern diese Arbeiten hier tun. Gut, dann würde ich mal. Ja, Frau Fichtbauer.
Ja, also ich gehe jetzt vielleicht von der mittelalterlichen Definition von Frondienst aus. Also das ist der Dienst für den Herrn. Und zwar ein Dienst, den man also mit seinem Körper und auch mit allem, was man sonst hat, also man nennt das dann Hand- und Spanndienste. Das heißt auch mit dem Vieh, das man dann einsetzte, mit der Hand, die man selbst also anlegte, um zu arbeiten. So, und dann wird hier aber von Knechtschaft auch gesprochen und das wird ja unterschieden. Also ja, diejenigen, die Frondienst leisteten, die waren ja, das waren die sogenannten Hörigen, sie gehörten ja ganz dem Herrn. Allerdings waren sie nicht Sklaven. Sie konnten auch mit dem, was sie bearbeiteten, wenn sie ein Grundstück hatten, auch verkauft oder irgendwie verpachtet oder weggegeben werden. So, der Knecht, das wird ja hier unterschieden. Ja, das ist derjenige noch, der. Ja, der in seiner sozialen Stellung auch ganz unten ist. Aber das war eigentlich mit dem Frondienst verbunden. Wer nicht selbst frei war, sondern jemandem gehörte, hörig war, der hatte auch keinen hohen Status, der war auch nicht anerkannt. Er war auch nicht frei. Also im Mittelalter zum Beispiel hieß das, er durfte sich nicht selbst verteidigen. Er hatte nicht das Recht, Waffen zu tragen. Das war also die Vorstellung eines Freien, der sich selbst verteidigen konnte. Das ging nicht, ja. Aber vielleicht ist das jetzt übertragen vom Mittelalter dann in dieses antike
Also man
Werk.
kann natürlich nicht sozusagen
Ja,
die
nicht eins zu eins
mittelalterliche
übertragen.
Konzeption nehmen, ist Ihnen
Ja,
auch klar,
ja, ja.
und zu sagen, das hat die Bibel auch schon so, aber
Ja.
so wie Sie das beschreiben, scheint mir der Frondienst, das scheint relativ ähnlich zu
Ja,
sein.
Warndienst,
Da
ja.
der Begriff der Knechtschaft schon ein bisschen, vielleicht nicht völlig anders ist, aber hier zumindest einen anderen Schwerpunkt hat, dass sie eben auch keine Ämter haben, die ihnen sozusagen Autorität über Israeliten gibt. Das bedeutet,
Das
dass übrigens Jahrhunderte später war das in christlicher Gesetzgebung oft so, dass eben Juden keine Ämter ausüben durften, die ihnen Autorität über Christen gegeben hätten. Das ist christlicherseits also auch so gemacht worden. Ich weiß nicht, ob sich jemand hier auf den Text beruft dabei, aber das ist, was hier in diesem konkreten Sinne als Knechtschaft bezeichnet wird. Wir haben natürlich auch die Knechtschaft in Ägypten, das ist dasselbe Wort im Hebräischen und es hat natürlich eine andere Bedeutung.
Ja, also vielleicht dazu, Sie sagen, dürfen keine Ämter, also im Mittelalter die Juden nicht, sie auch nicht gekonnt. Und zwar deshalb nicht, weil sie ja dann irgendwie einen Eid leisten mussten. Und der war immer Handauflegung auf die Bibel, und zwar immer das Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Damit ging es immer los. Und das konnte natürlich kein Jude sprechen. Also das war dann auch ein Hinderungsgrund, diese Eidleistung, die mit Ämtern mit Ämtern verbunden war. Ja.
Was man natürlich hätte ändern können, wenn man es ihnen hätte ermöglichen wollen. Und da steht schon eine Konzeption für eine religiöse Gesellschaft im Mittelalter, würde ich sagen, relativ zu erwarten ist, hinter dass ein Andersgläubiger, der dann automatisch ein Ungläubiger ist, keine politische Autorität über die Rechtgläubigen ausüben soll. Also das ist, denke ich, in der damaligen Welt ziemlich normal, sozusagen. Herr Schobes.
Wenn wir jetzt schon über die gesellschaftliche Stellung sprechen, dann haben wir ja bislang auch immer die beiden Begriffe Knecht und Diener gehabt. Aber ich kriege das hier nicht zusammen, aber gehört wahrscheinlich auch nicht zu dem Text.
Also es gibt zwei unterschiedliche hebräische Worte wirklich für Knecht und Diener, wo der Diener eigentlich gar nicht mal so sehr eine halachische Kategorie ist, vielleicht sogar auch mehr im modernen Hebräisch, sondern der Knecht, das ist eben wirklich eine Stellung, die genau definiert ist, wo es eben einerseits den kanaanitischen Knecht gibt, den man eben auch weiter vererben darf an seine Kinder, den man eher nicht freilassen soll. Und es gibt den hebräischen Knecht, eben einen Israeliten oder eine Israelitin, die nur unter besonderen Bedingungen und auch nur auf Zeit sozusagen Knechte sein dürfen, wenn sie in wirtschaftliche Not gekommen sind, was eigentlich etwas ist, was nicht gewünscht ist. Aber obwohl dieses Knecht eben dasselbe Wort wie die Knechtschaft hier ist, sind das zwei ganz andere Konzeptionen. Ja, Herr Schobes.
Ich dachte an den Knecht Mose und den Diener Josua.
Ja, da kommt Diener. Ja, natürlich, da Josua wird niemals als Knecht des Mose bezeichnet. Also was ihn, da ist vielleicht dann der Ausdruck für Diener, Mischaret, wirklich, weil in dem hebräischen Wort Mischaret steht auch drin, sozusagen ihm Hilfe zu leisten, ihn zu unterstützen. Also dass er in dem Sinne jemand ist, der ihm bei seiner Arbeit hilft, in diesem spezifischen Fall von Josua, und das im Grunde genommen vielleicht schon ein Vorgriff darauf ist, dass er ja der Nachfolger des Mose werden soll. In dem Sinne scheint mir nämlich auch, dass das ein ziemlich singulärer Titel ist, dass Josua diesen Titel hat.
Ja, und besonders natürlich, weil der Begriff Mescheret sonst im Alten Testament, soviel ich weiß, also äußerst selten vorkommt.
Ja, also mir fällt gerade auch nicht viel anderes ein, und
Ja.
von daher ist das schon auffällig. Also Josua wird ja manchmal auch als Naa, als Knabe bezeichnet, was eigentlich auch so eine dienende Funktion ist, aber dieses Mescheret, Diener des Mose, scheint wirklich in gewisser Weise auch sein spezieller Titel zu sein, den man sonst bei niemandem anderen findet. Es gibt schon als Verb, gibt es das, dem Heiligtum dienen, das kommt öfter vor, aber als sozusagen als Titel von jemandem wüsste ich jetzt auch nicht, dass jemand außer Josua so bezeichnet wird. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie Radak das noch ein Stück weiterentwickelt, das wir gerade bei Maimonides gelesen haben. Und zwar bezieht sich das auf seinen Kommentar zu Vers 7. Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, und wie kann ich mit dir einen Bund schließen? Das ist also die zweifelnde Frage, die gestellt wird, bevor man ihnen dann doch glaubt, dass sie von weit her kommen. Denn wenn sie gewusst hätten, dass sie aus dem Land Kanaan sind, wäre es ihnen verboten gewesen, einen Bund mit ihnen zu schließen. Wie es heißt, schließ keinen Bund mit ihnen und erweise ihnen keine Gnade in Deuteronomium 7. Und der Bund besteht darin, dass sie mit ihnen in Frieden leben werden und nicht ihre Knechte sein und nicht ihre Gebote auf sich nehmen werden. Also hier wird klar, dass der Bund im Grunde genommen das ist, was wir heute unter Friedensschluss verstehen würden, dass man wirklich gleichberechtigt nebeneinander lebt. Und dies sagt die Tora, obwohl man, wenn alle den Frieden angenommen hätten, sie angenommen hätte, wie geschrieben steht, es gab keine Stadt, die den Frieden mit den Kindern Israels annahm, außer den Hivitern, den Einwohnern Gibeons. Und daraus ergibt sich tatsächlich, dass, wenn sie den Frieden angenommen hätten, man sie angenommen hätte, aber unter der Bedingung, dass sie den Götzendienst in ihrem Land ausrotten und die sieben Gebote auf sich nehmen, zu denen der erste Mensch verpflichtet wurde. Das ist relativ selten, normalerweise sagt man eben Noach nach der Sintflut, wie die Schrift sagt, damit sie dich nicht zur Sünde an mir veranlassen. Das bedeutet, solange sie sich in Sünde befinden und die sieben Gebote, zu denen die Kinder Noachs verpflichtet sind, nicht einhalten, ist es verboten, sie im Land wohnen zu lassen. Und vielmehr ein Gebot, den Bann an ihnen zu vollstrecken und keine Seele von ihnen am Leben zu lassen. Und wenn sie den Frieden angenommen und den Götzendienst herausgerissen und die sieben Gebote auf sich genommen haben, ist es auch noch notwendig, dass sie die Fronarbeit auf sich nehmen. Israel zu knechten und unter ihrer Hand unterworfen sind, wie es heißt, sie sollen dir Fronarbeiter sein und sich dir verknechten. Also hier wird klar, wie kommt man darauf, die Verpflichtung derer, die Frieden schließen, auf die Enthaltung vom Götzendienst zu nehmen, weil eben die Vernichtung immer begründet wird damit, dass sie die Israeliten zum Götzendienst verleiten könnten. Und von daher ist eben auch Bedingung, dass sie selber den Götzendienst aufhören, damit sie eben nicht die Israeliten verleiten. Ja, geht's weiter. Was ist dann der Unterschied zwischen den übrigen Nationen und den sieben Völkern? Der Unterschied ist, dass wenn die übrigen Nationen Krieg führen und den Frieden nicht annehmen wollten, alle ihre Männlichen getötet werden. Aber die Frauen und Kinder als Beute genommen und als Knechte am Leben gelassen werden. Aber wenn die sieben Völker den Frieden nicht annehmen wollten, war es ein Gebot, keine Seele von ihnen am Leben zu lassen. Wie es nur von diesen Völkern heißt, lass keine Seele am Leben. Und alle Völker werden zu Beginn zum Frieden aufgerufen, wie es heißt, rufe sie zum Frieden auf. Und selbst die sieben Völker sind darin enthalten. Und wenn das so ist, warum hätten die Kinder Israels die Einwohner Gibeons getötet, nachdem sie den Frieden angenommen hatten, wenn nicht der Schwur gewesen wäre? Weil diese sie irregeführt hatten und sie irrtümlich einen Bund mit ihnen geschlossen hatten. Und von Rechts wegen hätte man sie töten müssen, wenn dies nicht wegen des Schwurs eine Entweihung des Gottesnamens gewesen wäre. Denn der Gottesname wird ja ausgesprochen beim Schwur. Denn obwohl der Schwur irrtümlich geleistet wurde, wäre es eine Entweihung des Gottesnamens gewesen, wenn sie ihn nicht gehalten hätten. Denn viele hätten von dem Schwur gehört, aber nicht von dem Irrtum. Und im Augenblick des Schwurs hätten sie die an ihn gebundene Bedingung nicht erwähnt. Aber da sie irregeführt hatten, legten sie ihnen schwerere Arbeit auf und begnügten sich nicht damit, dass sie bloß Fronarbeiter seien, sondern sie sollten Holzfäller und Wasserschöpfer für die Gemeinde sein. Und wenn das so ist, also wenn ein Friedensangebot für die sieben Völker galt, warum waren die Einwohner Gibeons genötigt, eine List zu benutzen, um den Frieden zu bekommen? Weil Josua allen gesandt hatte und die Einwohner Gibeons dachten, dass er auch nach Jericho und Ai ein Friedensangebot geschickt, aber sie dann geschlagen habe und er vielleicht sein Versprechen den Einwohnern dieses Landes gegenüber nicht einhalten werde und ihnen das Friedensangebot in betrügerischer Absicht sandte, damit sie sich nicht vor ihnen in Acht nehmen. Und daher handelten auch sie mit List und sagten, dass sie aus einem fernen Lande seien, damit sie mit ihnen einen Bund schließen. Ja, und dann haben wir noch den Josua-Kommentar von Tanchum HaYerushalmi, also Tanchum, dem Jerusalemiter, der zumindest wohl in Jerusalem geboren ist, wohl dann aber in Ägypten gelebt hat. Und das ist ein Kommentar, der ursprünglich auf Arabisch verfasst ist. Die Schonung, die sie den Bewohnern Gibeons und anderen, die genauso wie sie zu den sieben Völkern gehörten, gewährten, steht nicht in Widerspruch zur Aussage des Schrifttextes, lasst keine Seele am Leben. Denn dies war an die Bedingung geknüpft, dass sie beim Unglauben blieben. So wie es die, deren Andenken gepriesen sei, gesagt haben, das lehrt, dass wenn sie zu Gott umkehren, sie nicht getötet werden. Das ist schon der halachische Midrasch zu Deuteronomium 20, der eben auch schon einen Schritt weiter macht. Denn im biblischen Text heißt es, dass sie getötet werden sollen, weil sie die Israeliten zum Götzendienst verleiten können. Und daraus macht der Midrasch, und das ist halachisch verbindlich dann, die Folgerung, ja, wenn sie aber nicht weiter Götzendienst machen, also zu Gott umkehren, dann entfällt der Grund, sie zu töten. Also was nur nach dem Wortsinn wie die Angabe eines Grundes gilt, wird in der rabbinischen Tradition zu einer Bedingung, die eben auch die Möglichkeit lässt, sie am Leben zu lassen. Selbst wenn die Bedingung im Text nicht erwähnt wurde, ist deren Sinn doch klar aus der Formulierung des Schriftverses, damit sie euch nicht lehren, all diese Gräuel zu tun. Denn eben, wenn sie euch das nicht lehren, dann haben wir auch kein Problem mehr mit ihnen. Wir haben bereits im ersten Teil deutlich gemacht, dass dies genauso wie noch 40 Tage und Ninive wird zerstört zu bewerten ist und es an eine ausgelassene Bedingung gebunden ist. Da geht es um das Buch Jona, wo Jona ja von Gott in die feindliche Stadt Ninive geschickt wird, um ihr die Zerstörung anzukündigen. Und Jona, der ja von Anfang an eigentlich Gottes Auftrag gar nicht ausführen will, beschwert sich auch nachher bei Gott. Ja, darum wollte ich ja den Auftrag nicht ausführen, denn ich wusste, du bist ein barmherziger Gott und wirst schließlich die Stadt nicht zerstören. Und hier sagt er eben auch, das bedeutet nicht, dass Gott schon endgültig entschieden hat, Ninive wird zerstört, sondern es wird zerstört, wenn es nicht umkehrt. Also auch da eine Bedingung zu finden. Es gibt auch noch andere Beispiele. Da sagten alle Fürsten zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen beim Herrn, dem Gott Israels, geschworen und jetzt können wir sie nicht anrühren. Es heißt, dass ihre Ablehnung zu töten nicht wegen des Eides selbst bestand, da dieser unter einer irrigen Vermutung gegeben worden war. Also streng genommen ist der Eid nicht gültig. Das heißt, das Versprechen ist unter der Voraussetzung gegeben worden, dass es so gewesen ist, wie ihr gesagt habt, nämlich, dass ihr aus einem fremden Land gekommen seid. Andernfalls ist der Eid nichtig. Vielmehr hätten sie sich dazu deswegen nicht hergegeben, weil das in den Augen der Völker eine Blasphemie gegenüber Gott dargestellt hätte, die das Geheimnis der Angelegenheit nicht erkennen und infolgedessen mutmaßen würden, dass bei den Israeliten Meineide erlaubt seien. Zu dieser These aber passt der Schrifttext nicht, weil der sagt, dann wird kein Zorn über uns sein, über den Schwur, den wir ihnen geleistet haben. Somit war sicher, dass das Entbrennen des Zorns wegen des Eides selbst entstand, nicht aber aufgrund desjenigen, was sich aus ihm kraft Mutmaßung der anderen nebenbei ergeben würde. Ja, also wir sehen bei Radak und Tantrum Jerushalmi noch so eine gewisse Weiterführung, ein paar neue Aspekte zu dem, was Maimonides gesagt hat. Sind da Anmerkungen, Nachfragen?
Können wir hier annehmen, dass Schwur und Eid absolut synonym sind?
Ja.
Ja.
Das ist nur durch meine Übersetzung entstanden, weil ich den Radak habe ich selber übersetzt und ich habe mich für das Wort Schwur entschieden und Tanchum Yerushalmi habe ich aus einer fertigen Übersetzung übernommen und da ist mir nicht aufgefallen, dass das sozusagen dasselbe Wort mit zwei unterschiedlichen Worten übersetzt worden ist.
Okay. Und ich habe noch eine Frage zu, das lehrt, dass wenn sie zu Gott umkehren, ich nehme an, hier ist bei unter Umkehren, ist also das hebräische Teschuwa gemeint.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Aber zu Gott umkehren heißt ja schon mal bei Gott gewesen zu sein.
Richtig, das wäre ich glaube, es gibt diese Konzeption zu sagen, dass ursprünglich, also wenn wir sagen, nach der Sintflut ist ja nur Noach mit seinen Söhnen übrig geblieben und von denen hat sich ja keiner Götzendienst verübt. Also ursprünglich war die ganze Nach-Sintflut-Menschheit hat keinen Götzendienst geleistet. Und dann kann man natürlich sagen, alle können auf einen Ahnherrn, nämlich Noach, zurückgreifen, der kein Götzendiener war. Und dann könnte man von einer solchen Rückkehr sprechen, wenn auch vielleicht nach vielen Generationen.
Ja. Ja, aber hier, also ich verstehe das dann, aber als zu Gott bekehren in unserem Sinne. Also praktisch konvertieren vom Götzendienst zum Hashem-Glauben.
Ja, das wäre die Folgerung hier in dem Kontext, ja.
Ja, okay.
Herr Haller.
Also, was ich noch nicht verstehe, es heißt, dass die Ablehnung zu töten nicht wegen des Eides selbst bestand, da dieser unter einer irrigen Vermutung gegeben worden war. In dem letzten Abschnitt, den Abschnitt von Tanhum Yerushalmi, den wir jetzt gerade gelesen haben. Ich habe aber irgendwie nicht verstanden, wo diese Ablehnung denn dann herkommt.
Wegen der Blasphemie sozusagen, von Rechts wegen, haben Sie das Recht, den Eid nicht anzuerkennen und die Gibeoniter zu töten, weil der Eid unter falschen Voraussetzungen gegeben ist. Aber weil es eben ein Eid ist, den Sie auch mit dem Gottesnamen geleistet haben, hat man die Vermutung, dass damit im Grunde genommen der Gottesname in den Schmutz gezogen wird, weil nicht alle wissen werden, dass es sich um einen nichtigen Eid handelte. Und man wird nur hören, und man wird sozusagen nur hören, die Gibeoniter sind getötet worden und es wird sich das Gerücht verbreiten, obwohl man ihnen den Eid geschworen hatte, dass sie nicht getötet werden und man wird nicht wissen, dass dieser Eid nichtig war.
Also es geht darum, den Ruf nicht zu verderben,
Den
sozusagen.
Ruf Gottes nicht zu verderben, ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in jüdischer Theologie, dass man mit Chilul Hashem, das kann auf sich auf alle möglichen moralischen, sonstigen Dinge auswirken, auch durchaus was im heutigen religiösen Dialog da ist. Also auch Dinge, die eigentlich nicht verboten wären, aber wenn sozusagen die Gefahr besteht, dass damit Gott in den Schmutz gezogen wird, dann sollte man sich davon enthalten. Das ist eine Kategorie, mit der man eigentlich viel machen kann. Dinge, die vielleicht nicht wirklich verboten sind, aber zu sagen, wie stehen wir und damit unser Gott da, wenn wir so
Ja,
handeln, sozusagen.
okay.
Das ist
Ja.
ein ganz wichtiges Argument, was man auch durchaus politisch anwenden kann heute. Herr Frau Fichtbauer.
Nein, es ist schon erledigt, ja. Okay, ja.
Gut. Ja, Herr Haller.
Dieses letzte Argument, was Sie gerade genannt haben, nicht? Also eben den Ruf Gottes nicht zu beschädigen. Und das eben auch jetzt gegenüber Ungläubigen, welcher Art auch immer, spielt das eigentlich in moderner, Sie sagten es gerade, man kann es auch politisch anwenden, aber spielt das auch in moderner jüdischer Spiritualität eine Rolle jetzt in der Begegnung mit Menschen anderer Religionen, Kulturen und so weiter?
Ja, durchaus. Es kann gerade eben sozusagen, also auch Leute, die sagen, wenn ja rein rechtlich sind wir ja zu Nichtjuden gegenüber gar nichts verpflichtet oder so, aber um eben nicht den Gott Israels und dessen Religion schlecht dastehen zu lassen, wird man dann manche Dinge doch tun. Also es ist eine ganz wichtige Kategorie eigentlich, die man durchaus sehr fruchtbar machen kann für Dialog mit anderen Religionen.
Ah ja, vielleicht.
Ja. Frau Fichtbauer. Man kann sie im Moment noch nicht hören.
Jetzt so
Ja.
eine kleine Anmerkung dazu. Also, ich habe Muslimen, jungen Muslimen, die dauernd dieses Schwöre, ich schwöre, Also vor allem, das hört man immer bei den jungen Türken. Immer, ich schwöre, die erzählen einem was und dann guckt man etwas skeptisch und dann kommt das sofort. Und da habe ich denen gesagt, also gewöhn dir das bitte ab. Das gehört sich nicht. Wisst ihr, was Schwören heißt? Gott zum Zeugen dafür nehmen, dass man die Wahrheit sagt. Und das soll man nicht so leichtsinnig tun. Denn also in Deutschland gibt ja auch auf Meineid eine Strafe nicht unter 2 Jahren, wenn etwas als Meineid erkannt wird. Aber bei diesem Leichtsinn, ich schwöre, also das ist ganz furchtbar. Das ist so eine ganz dumme Angewohnheit. Ja. Ich
Keine Ahnung, wo das herkommt, wie weit verbreitet das
weiß
ist.
es nicht.
In der jüdischen Tradition gibt man, also man sollte, sagt man durchaus eben auch nicht
Ja.
leicht, einen leichtsinnig einen Schwur zu leisten, wenn es nicht sein muss, sozusagen. Herr Haller, melden Sie sich nochmal? Oder ist die Hand nur still? Okay. Gut. Noch grundsätzliche Anmerkungen zu den Gibeonitern, zu den Auslegungen, allgemeinen Auslegungen, die wir gehabt haben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, sind heute ein bisschen früher als sonst meistens mit den Texten fertig.
Es wäre ja vielleicht höchstens die Frage, wer heute die Gibeoniter sind, wenn die auf ewig zu diesen Diensten, also das ist ja zeitlich nicht begrenzt, und was das dann im Übertrag zumindest für die Orthodoxie heißt.
Ja. Also sie erscheinen noch, also nicht als Gibeoniter, sondern als die Frondiensten erscheinen noch in den Büchern, die sich mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil befassen. Da tauchen die nochmal als die Nitinim sozusagen, die Untergebenen auf und verlieren sich dann nachher. Aber es gibt religiöse Kreise in Israel, die eben gerade diesen Begriff der Knechtschaft, dass Nicht-Juden keine Ämter über Juden ausüben dürfen. Das kann natürlich mit den demokratischen Prinzipien des Staates entgegengehen, wenn man sagen würde, aber das kann nicht sein, dass ein Nicht-Jude Staatspräsident oder Ministerpräsident wird. Also gesetzlich ist sowas natürlich nicht möglich, aber religiöse Kreise können durchaus solche Fragen stellen oder auch in der Armee sagen, kann ein Nicht-Jude Offizier sein, der die jüdische Soldaten befehligt. Das sind durchaus Sachen, wo man mit rechnen muss, dass es Leute gibt, die sich mit sowas auseinandersetzen. Oder es war ja auch zum Beispiel, als die Oslo-Abkommen Mitte der 90er Jahre in der Knesset verabschiedet werden sollten, da haben ja manche gesagt, die werden nur wirklich verbindlich sein, wenn sie eine jüdische Mehrheit haben. Das reicht nicht. Denn sie sind de facto sind sie nur durch die Stimmen der arabischen Knesset-Mitglieder durchgekommen. Und das war eben dann ein Argument von einer Seite zu sagen, wir akzeptieren das nicht. Wie gesagt, das ist alles im demokratischen System nicht haltbar. Es völlig klar, es würde nie vor keinem Gerichtshof in Israel standhalten. Aber es gibt religiöse Kreise, die solche Diskussionen führen. Moment, wer hatte sich noch gemeldet? Herr Schobes, ja. Herr Schobes?
Ich will noch mal ganz kurz einen Rückgriff auf einen früheren Text nehmen. Und zwar, heute haben wir so deutlich gehört, dass man eigentlich Frauen verschonen soll, auch im Krieg. Warum galt das jetzt nicht bei den Städten, die davor niedergemacht wurden?
Das ist Teil des Begriffs des Banns. Beim Bann darf niemand am Leben bleiben. Teilweise sogar auch, wie wir es bei Jericho gesehen haben, nicht mal die Tiere. Und eine Begründung wird dafür in der Bibel eigentlich nicht gegeben, warum das so ist, dass die Frauen und auch die Kinder getötet werden sollen. Das sind spätere Diskussionen, die auch christliche Ausleger sich gefragt haben, wie kann es, da werden wir noch zu kommen, wie kann es gerechtfertigt sein, Kinder, Frauen zu töten, die ja gar nicht gekämpft haben. Und aber soweit ich es bisher sehe, also ich werde noch einen modernen jüdischen Ausleger, den Rabbiner Aviner, bringen, der da auch in die Richtung argumentiert, aber es scheint die traditionellen Ausleger nicht so wahnsinnig gestört zu haben. Für die ist irgendwo klar, dass die Definition des Bann, das ist auch natürlich etwas, was ganz klar auf die sieben kanaanitischen Völker und die Amalekiter begrenzt wird. Und man hat ja auch schon den Weg gefunden zu sagen, weil wir diese Völker ja heute nicht mehr haben, ist es zwar immer noch ein Gebot, aber ein Gebot, das nicht mehr durchgeführt werden kann. Also das ist etwas, was man nicht in heutige aktuelle Politik so umsetzen kann. Sozusagen ist es mit dem Argument des Banns erlaubt, alle zu töten.
Da kann man ja von Glück sagen.
Ja, das was natürlich nicht heißen muss, dass es nicht vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der Wege findet, das zu machen. Aber eigentlich, also auch selbst bei radikaleren Auslegern in der Siedlungsbewegung habe ich noch nicht gehört, dass sie in dem Sinne den Bann benutzen. Also sie bringen den Gedanken des Frondienstes der Knechtschaft, das weisen, das wenden sie durchaus auf die Palästinenser an, aber dass sie wirklich von dem Bann reden, habe ich bisher noch nicht gesehen. Können wir von Glück sagen, ja.
Ja, wir haben halt doch im Mittelalter doch den Bann noch verschärft, indem wir dann die Institution hier Acht und Bann eingeführt haben. Wobei ich also den Unterschied jetzt nicht erklären könnte.
Nein, das ist im Deutschen ein anderer Begriff von Bann. Das gibt es im Hebräischen auch. Das ist aber dann der Nidui. Das ist jemanden in den Bann tun, was wie Exkommunikation ist im Grunde genommen. Und das bedeutete damals auch, dass jemand völlig gesellschaftlich ausgeschlossen war. Niemand hatte mehr mit ihm Kontakt. Und das ist eigentlich in der Halacha ist das etwas, womit man nur einen Juden belegen kann, sozusagen als Strafe für die Übertretung von Geboten, kann man ihn mit diesem Bann, das ist nicht der Cherem, sondern der Nidui,
Also eine Art
belegen.
Kirchenbann.
Ja.
Ja.
Es ist eben immer die Frage, wie man den Cherem übersetzt. Es gibt auch die deutsche Übersetzung statt Bann Vernichtungsweihe zu sagen. Das steckt dann auch drin. Weil es ja eben, das haben wir auch bei Jericho gesehen, weil es etwas ist, was Gott geweiht wird. Also so grausam das
Mein
für
Gott.
uns klingt, dass ja Menschen getötet werden, aber es ist in gewissem Sinne ein Weihen für Gott, das für die Menschen tödlich endet. Für den Besitz heißt es, okay, der kommt in die Schatzkammer des Tempels, aber für die Menschen ist diese Form von Vernichtungsweihe eben tödlich. Aber das ist im Grunde genommen, was in dem Wort Cherem drinsteckt, dass es etwas ist, was für das Heilige ausgesondert wird.
Ja, wir kommen jetzt in den Bereich Menschenopfer dann, ja.
Ja, könnte letztlich, das kommt im letzten Kapitel von Levitikus, da wird, weil da gibt es nämlich alle möglichen erstmal Gegenstände, die geweiht werden können, und da wird schon die Möglichkeit erwogen, dass eben auch ein Mensch als Cherem erklärt wird, und den kann man dann nur noch töten, ja. Ob das jemals praktiziert worden ist, ist eine ganz andere Frage, aber das kommt in einem Vers in Levitikus vor. Frau Fichtbauer. Man kann sie noch nicht hören.
Aber jetzt. So, hieß jemanden für vogelfrei erklären oder er war ein Nobody. Er hatte keinen Körper mehr. Er war nicht mehr da. Das heißt eigentlich zur Vernichtung preisgegeben. Also wie man sagt, er ist ein Nobody. Ja, ein Nichts. Das hieß das.
Wobei also eben was wir jetzt bisher als aus dem Hebräischen mit Bann übersetzt haben, das geht noch weiter, nämlich in aktive Tötung sozusagen.
Ja,
Aber
aber dazu war man auch verpflichtet. Als
ja,
also
genau.
Luther in Acht und Bann von Karl dem Fünften gesteckt wurde, mir fällt das richtige Verb nicht ein, da hieß das auch, jeder darf ihn töten. Er
Darf
ist
ihn zumindest, ja.
ja vogelfrei, wie ein Vogel. Ne? Ja.
Ja, also wir sehen, da kommen unterschiedliche Traditionen zusammen und da muss man wirklich eben auch in der Übersetzung aufpassen, dass da eventuell unterschiedliche Akzente kommen können, wie die Texte auch im hebräischen Original sind. Ja, also soweit dann die Gibeoniter. Beim nächsten Mal haben wir eigentlich die letzten Kapitel über die Schlachten Josuas und damit dann die erste Hälfte des Buches bis einschließlich Kapitel 12 abgeschlossen. Also da wird es auch nochmal eben um die Kämpfe und auch um den wunderbaren Eingriff Gottes nochmal beim Krieg gegen die Könige von Kanaan geben. Gut, dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.